und Köln eher in kleinen Räumen gespielt haben als in Hamburg. Und auch Musik zu hören, die ein bisschen gewagter ist. Nicht, dass sie in Hamburg gar nicht passiert, aber es gibt ein bisschen mehr die Räume und das Publikum dafür, für mein Gefühl. Und dann habe ich es sehr genossen, zum Beispiel im Loft oder im Sowieso in Berlin oder im Rahmen der Cologne Jazz Week auch weirde Musik zu hören, die ich sehr reizvoll finde. Und ich finde es total wichtig, auch für ein Szenegefüge, dass es musikalisch in diese Breite geht und Platz dafür da ist. Ich glaube, das macht viel mit der Musik aus.
Es ist ja nun eine Sache, eine Hochschule und prima Probenräume zu haben, aber das dann auf der Bühne zu präsentieren, eine andere. Und die wiederum braucht es, um sich zu entwickeln. Sieht Tim Scherer da die Hansestadt gut aufgestellt?
So sehr ich gerne auch zu anderen Konzerten gehe in Orten wie die Elbphilharmonie, da habe ich sehr viel draus mitgenommen. Ich möchte das überhaupt nicht kleinreden. Oder auch der Halle 424 zum Beispiel, die ja auch so ein bisschen diese Größe erfüllt. Für MusikerInnen, die hier in Hamburg sind im Jazzbereich, sind das nicht wirklich relevante Spielstätten, wenn man nicht schon einen Namen hat. Und deswegen ist es auch, oder hat es für mich nicht so viel zu tun mit der Hamburger Jazzszene, aus künstlerischer Sicht, als Hörer sicherlich. Die Läden lösen nicht das Problem, was ich wahrnehme, um einen kreativen Fundus im Jazz-improvisierten Musikbereich in Hamburg zu fördern. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich für alle MusikerInnen und alle EntscheidungsträgerInnen in der Jazzszene wichtig ist und eine Priorität ist, eine Szene aufzubauen. Ich glaube nicht, weil ich glaube, dann würde es anders aussehen. Aber wenn einem das wichtig ist, und ich glaube, das ist wichtig, in einfach dem, wie die Stadt kulturell funktioniert, dann glaube ich, sind die Schrauben, an denen man drehen muss, woanders. Das ist nichts, was eine Konzerthalle löst, und es ist auch nichts, was ein Festival löst, sondern es geht um das tagtägliche Freischaffende. Der Hamburger Umkreis, der norddeutsche Umkreis für Jazz-Spielstätten, ist auch schwierig, schwieriger als an anderen Orten. Wir haben in diesem Jahr eigentlich unsere ersten Konzerte in Schleswig-Holstein gespielt, die nicht über persönliche Kontakte von Christian, der aus Lübeck kommt, oder Ecke Lübeck, oder Preisen verlief. Also ganz normale Booking-Verläufe, Konzerte, haben wir die ersten gespielt jetzt in diesem Jahr, im Februar, März und so weiter. Und wir waren Ende 2023 schon in Österreich, so. Für die Musik, die wir machen und die Absichten, die wir haben, als junge MusikerInnen wirklich auch unterwegs zu sein und irgendwie die Schritte zu gehen, um möglichst langfristig so ein Projekt weiterführen zu können, die, glaube ich, sind möglicherweise woanders. Und ich muss es halt ausprobieren.
Den klassischen Jazzclub in den 1990er Jahren, Birdland und Dennis Swing Club mit auch stilistisch klar gezogenen Linien, den gibt es in Hamburg nicht mehr. In Birdland als Jazz-Teilzeitanbieter findet neben gelegentlichen Jazzkonzerten am Wochenende aber weiterhin donnerstags die traditionelle Session und mittwochs die Vocal Session statt. Die Szene der Stadt wird eher getragen von Initiativen der MusikerInnen und temporalen Jazzstützpunkten, die ihre Räume und Hinterzimmer für den Jazz öffnen, zum Beispiel die Ponybar im Univiertel, die Grete in Eimsbüttel oder die alte Druckerei in einem ehemaligen Fabrikationskeller in Ottensen. Der polnische Saxophonist Tadeusz Jakubowski hostet in der Bar Mathilde eine Konzertreihe dezidiert für den Nachwuchs. Hinzu kommen Venues wie die STS Altona in einer Stadtteilschule oder Jeff's Cheesecake Cafe im Landhaus Walter im Stadtpark, die gelegentlich Jazz anbieten. Das alles aber reicht nicht, um eine Band wirklich zusammenzuschmieden, wie es Tim Scherer auf Tourneen mit Bluff erlebt hat.
Im Herbst 2021, da haben wir unsere erste kleine Tour gespielt, so eine kleine Runde durch Sachsen und Umgebung und dann in Berlin. Wir haben einen Gig in Quergedorf gespielt, aber da war kein Konzert in Hamburg dabei, tatsächlich. Dann haben wir 2022 im Herbst haben wir eine sehr große Tour durch Deutschland gespielt und Frühjahr 2023 nochmal. Ich glaube, diese Herbsttour, da ist richtig was passiert mit der Musik. In 2,5 Wochen ungefähr hatten wir 15 Konzerte. Und da kann man nicht die gleiche Prozedur jedes Mal machen. Da dreht man durch nach Konzert 4 vielleicht. Und das war für mich eine total wichtige Lernerfahrung, die Musik nicht danach zu bewerten, was sie sein soll, sondern was sie ist. Das heißt, nicht zu beharren auf dem, was in den Proben einstudiert wurde oder was meine Vorstellung von den Stücken war, sondern wirklich die Ohren aufzumachen und anzunehmen, was passiert und diesen Moment wirklich zu genießen. Und ich glaube, wir als Band, und ich kann für mich sprechen als Musiker, ich bin total daran gewachsen.
Eine Stadt allein kann so einen Prozess kaum verwirklichen. Selbst in New York sind Wochenengagements selten geworden, für No-Names unmöglich. Dennoch ist der Hamburger Jazz-Konzertkalender regelrecht explodiert, oft mit mehreren Jazz-Events an einem Tag. Aber klauen dabei die großen, heißt NDR, Elfi, Nika oder die Halle 424, mit klanghaften Namen den Kleinen nicht das Publikum? Lucas Echevarria.
Was wichtig ist, ist zu merken, dass diese Venues auch verschiedene Arten von Publikum zu sich ziehen. Also die Elfi hat auf jeden Fall ein Publikum, was auch vielleicht Stammpublikum ist oder touristisch basiert ist oder ja auch jazzaffin ist. Das heißt nicht unbedingt, dass Leute dann wegen den großen Namen auf einmal nicht zu anderen Konzerten gehen würden. Ich glaube, das hängt immer davon ab, was für Konzerte das sind, welche Zeit in dem Jahr das ist. Ich finde, diese sozusagen Konkurrenz ist eigentlich etwas Gesundes für die Szene und zeigt, dass die Stadt diese Vielfalt hat. Letztendlich ist es so, dass je mehr es in der Stadt gibt, desto mehr sieht man, dass das eine Stadt ist, die davon irgendwie leben kann oder die diese Musik atmet. So.
Die Szene ist dabei ebenso zäh wie mobil. Der Mietvertrag des Hafenbahnhofs ist gefährdet. Eva Johansson müsste sich mit ihrer montäglichen legendären Jazzraumserie dann eine neue Spielstätte suchen. Andere sind von vornherein temporärer Natur, wie die hanseatische Materialverwaltung im Exil auf dem Jupiter, heißt im 5. Stock und auf der Dachterrasse im Ex-Karstadt-Gebäude am Hauptbahnhof. Der Resonanzraum im Hochbunker ist das gesicherte Spannungsfeld für experimentelle Musik. Nancy's Gallery im Dammtorbahnhof seit vielen Jahren freitags etabliert als Gib-im-Bob-Gaststätte. Die Schlagzeugerin Lisa Wilhelm, einer der Rising Stars der deutschen Szene, lebt in Stuttgart, spielt aber regelmäßig in Hamburg. Wie sieht sie als neigschmeckte die hiesige Szene?
Ich habe sie als sehr offen erfahren, also vor allem was die jüngeren Leute angeht, so dass sich das jetzt ja ergeben hat, dass man auch ein Projekt mal weiterführt einfach. Und die Leute sind sehr zugewandt und interessiert, weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass man dann mal eine Einladung bekommt, direkt an einem Club spielen zu können, weil ich weiß, dass das hier in Stuttgart ein bisschen schwieriger ist. Auch was es international angeht, ist Hamburg natürlich erstmal die attraktivere Stadt für Leute, die von außerhalb kommen. Also das heißt, da trifft man dann die schottische Bassistin eher, als das jetzt in Stuttgart der Fall ist. Gibt's natürlich ja auch immer wieder, aber ich glaube, die Stadt an sich ist einfach schon attraktiver.
Das Lisa Wilhelm Quartett mit dem Titel Only Assholes Go to Rome. Im Vergleich zu früher ist das Hamburger Jazzangebot nicht nur größer, sondern auch bunter geworden. Die ehemaligen Sperrzonen Oldtime, Bob oder Free Passé. Für alle Geschmäcker wird was geboten, nur satt macht das die MusikerInnen nicht. Lennart Meyer.
Es gibt Spielstätten und es gibt wirklich einfach auch ganz viele engagierte Leute und Leute, die es ehrenamtlich machen. Also Jazz Federation, Jazz Kitchen, Eva vom Hafenbahnhof, natürlich Quesi vom Brückenstern, der immer mehr Jazz bei sich aufnimmt. Ich glaube, es ist genau, es ist nicht nur die Frage, was für Orte gibt es, wo man spielen kann, sondern auch genau, was für Orte gibt es, wo man eine okaye Gage bekommt. Und gerade dafür sind diese verschiedenen Förderungen halt so wichtig.
Der altehrwürdige Curtain Club, trotz stilistischer Modernisierung nach wie vor Heimstatt für Oldtime, Swing und Latin, ist trotz der städtischen Forderung aus dem Live-Concert-Account der Kulturbehörde akut gefährdet. 337.000 Euro gibt es für 56 Clubs à la Couleur, macht pro Club 520 Euro im Monat. Nochmal Lennart Meyer.
Ich habe jetzt von mindestens zwei Venues gehört, die wirklich, also seit mehr als 10 Jahren ganz tolle Arbeit machen und ganz viel Live-Musik haben, viel Jazz. Und die jetzt aber echt kurz vor der Schließung stehen, weil vor ein paar Monaten die Nachricht kam, dass sie Corona-Hilfen zurückzahlen müssen. Dafür, dass diese Leute halt in der Corona-Zeit also genau das Richtige gemacht haben, nämlich natürlich, ne, sofern es mit Sicherheit und so verträglich war, halt irgendwie versuchen haben, Kultur am Laufen zu halten. Und jetzt kommt auf einmal dann diese Nachricht, ohne da jetzt ein großes Fass aufzumachen, aber wenn man halt bedenkt, dass dann so Big Player wie Eventim oder so, ganz große Booking-Agenturen, ordentlich Geld gemacht haben in der Zeit, das fühlt sich schon sehr ungerecht an. Natürlich ist es toll, dass man riesige, tolle Gebäude hat mit einer super Ausstattung. Wir sind dankbar für die tollen neuen Proberäume, für die Jazz Hall. Aber vielleicht wäre es wirklich auch kulturpolitisch ein guter Gedanke, vielleicht 2% von so einem Budget langfristig in die Unterstützung von kleinen Clubs zu stellen. Selbst wenn es für irgendeine Reihe wie zum Beispiel Fat Jazz, und das würde natürlich auch den Leuten, die so eine Reihe planen, ermöglichen, langfristig zu planen und eben nicht immer von Quartal zu überlegen, oh, hoffentlich müssen wir es nicht dicht machen.
Genau damit, heißt fehlenden Zuschüssen, schlägt sich zurzeit das Jazz Lab herum. Das Kollektiv betreibt ein eigenes Label, veranstaltet Konzertreihen und Festivals, verfolgt laut Selbstdefinition einen jungen urbanen Jazz zwischen Jazz, Elektronik und Experiment, heißt übersetzt einen erlebnisorientierten Groove-Jazz-Ansatz.
Thank you. tragedies on the nurseries. Little kids packing guns to school. The ulcerated ozone. These tumors on the skin.
Klangeindruck der Aktivitäten des Jazzlab-Kollektivs. Dank Tourförderungen des Rockbüro Hamburg, wie es sie auch in anderen Bundesländern gibt, können Bands auch mal Konzertluft außerhalb der Heimat schnuppern. Das macht eine Tour aber noch lange nicht zur Erwerbstätigkeit. Da sei die, bei allem Respekt, Jazz-Provinz besser aufgestellt, findet die Stuttgarter Schlagzeugerin Lisa Wilhelm.
Also wir profitieren hier schon sehr von geförderten Gagen. Und das habe ich jetzt im ganzen Norden eher anders erfahren. Und wir hatten Glück, letztes Jahr Konzerte spielen zu können, auch mit meinem Quartett. Und das musste immer noch querfinanziert werden. Und da ist man hier in Baden-Württemberg schon wesentlich besser unterwegs als Jazzmusikerin, sage ich mal.
Auch wenn sich in puncto Unterstützung für den Jazz einiges gebessert hat, da ist noch Luft nach oben, sieht auch Gabriel Coburger.
Der Kulturetat in Hamburg ist, glaube ich, sind 200 Millionen. Die Oper kriegt 50, Thalia 38 oder umgekehrt, Schauspieler 26 Millionen, Kampnagel nochmal 20. Und Rock, Pop, Jazz kriegt 300.000 oder irgendwie sowas. Das ist absurd. Dieser Rock, Pop, Jazz, U-Bereich, wie immer du es nennen willst, verdient viel mehr Geld. Und das Geld ist auch da, es muss nur anders verteilt werden. Das ist dann absurd, dass du zum 10. Mal Mozart an der Oper für das Brautkleid für die 10.000 Euro hat es gekostet. Das Kleid für diese Arie, 10.000 Euro, weiß ich von Insidern. Alle Kultur soll stattfinden, aber diese Unwucht muss aufhören.
Dass Köln ein beliebter Anlaufpunkt für JazzmusikerInnen ist, das liegt auch daran, dass es in Nordrhein-Westfalen eine Mindestgage gibt, ähnlich in Baden-Württemberg und neuerdings auch in Rheinland-Pfalz. MusikerInnen, die Mitglied im Landesverband Jazz sind, erhalten eine Fixgage, die Clubs zu zwei Dritteln im Folgejahr vom Land zurückerstattet bekommen. Blöd natürlich, wenn ein Bandmitglied 10 Meter hinter der Landesgrenze wohnt, eine Band nach Wohnort der Mitglieder zusammenzusetzen, das widerspricht wiederum dem Gedanken des Jazz, des immer und überall und mit allem Mischbaren. Dazu fixe Gagen in der Provinz ziehen gebeutelte GroßstadtmusikerInnen an. In Berlin wird ja mittlerweile 50-50 gemacht, heißt der Eintritt hälftig zwischen Veranstalter und Band aufgeteilt. Umgekehrt bieten umkämpfte Großstadt-Venues Auswärtigen wenig Raum. Nichtsdestotrotz und trotz des Corona-Dämpfers scheint die Liebe zum Jazz eher noch gewachsen zu sein bei jungen Leuten. Und das hört man. Gerade in Hamburg sei da was ins Rollen gekommen in den letzten 20 Jahren, findet Gabriel Coburger.
Ich bin ein zynischer, naiver Optimist und ich höre immer wieder Sachen, die mich begeistern. Wenn ich da stehe an der Kasse im Brückenstern und Leute Bands durchziehen, die ich noch nie gehört habe. Neulich war ein kanadischer Pianist da. Es kommt aus einer kanadischen Vancouver-Szene, was mit Berlin oder New York gar nichts zu tun hat. Und er schreibt schöne Musik mit vollem Herz und voller Seele. Und man merkt, er orientiert sich nicht dorthin oder dorthin, sondern macht sowas. Das hat mich berührt, zutiefst berührt. Und Momente dieser Art habe ich immer wieder.
Umgekehrt spürt man bei jungen Menschen, welche Bedeutung Jazz für sie hat, was sie dafür in Kauf zu nehmen bereit sind, etwa im Fall der Sängerin Yuning Liu, die in China 1,5 Jahre in Corona-Quarantäne gefangen war.
Damals, es war richtig schwer für mich, weil eine Seite, mein Ziel war so klar, ich möchte nach Deutschland gehen. Das ist mein Ziel. Aber die andere Seite, ich konnte nicht. Ich muss jeden Tag zu Hause bleiben. Ich habe jeden Tag nur Jazz gehört und jeden Tag singen, jeden Tag üben, versuchen zu transkribieren. Also so motiviert, jeden Tag üben. Und weil die Hoffnung war so krass, so groß, ich hoffe, dass ich schnell wie möglich nach Deutschland kommen konnte. Und das ist einfach, diese Hoffnung hat mir so viel geholfen, um meinen Traum zu ermöglichen. Yeah!
Jazz ist gleichermaßen eine Lizenz zur Selbstverwirklichung wie zur Selbstausbeutung, für Veranstalter wie für MusikerInnen. Als Beruf im Sinne eines Einkommenserwerbs taugt er kaum. Aber, und das zeigt unsere kleine Studie über die Szene in Hamburg eben auch, Jazz ist eine Art Modell. Würden alle Teile der Gesellschaft mit so viel Respekt, Aufgeschlossenheit und Hingabe miteinander umgehen, wie es anscheinend die Hamburger Jazzszene tut, dann bräuchten wir uns um die Zukunft keine Sorgen zu machen. Dafür steht das Prinzip Jazz eben auch. Juning Liu und Lucas Echevarria, die wir gleich mit Leonard Meyer am Ende der heutigen Jazz-Sendung hören, die spielen übrigens übermorgen im Brückenstern Brasil Jazz. Der Kalender Jazz Moves des Jazzbüro Hamburg bietet für Jazz-Interessierte einen guten Überblick über die Konzerte der Stadt. Damit vielen Dank fürs Zuhören und gute Nacht. Am Mikrofon war Henry Altmann. Thank you.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 23 Uhr mit Resa Waffa. Nach der heute veröffentlichten Steuerschätzung haben Wirtschaft und Gewerkschaften mehr Investitionen und Wachstumsförderung von Bund und Ländern gefordert. Die Steuerschätzung hat ergeben, dass der Fiskus im kommenden Jahr rund 13 Milliarden Euro weniger einnehmen werde. Aus Berlin Dietrich Karl-Meurer.
Der Bundesverband der Deutschen Industrie, BDI, verlangt von der Bundesregierung niedrigere Unternehmenssteuern und weniger Bürokratie. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer, DIHK, fordert ebenfalls schnelle Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft. Der Deutsche Gewerkschaftsbund, DGB, fordert, die Investitionen der letzten Jahre nachzuholen. DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzel schlägt vor, für nächstes Jahr eine Haushaltsnotlage zu erklären und die Schuldenbremse auszusetzen.
Die EU-Staaten haben Nordkorea davor gewarnt, sich direkt am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beteiligen. Das geht aus einer Erklärung der EU-Außenbeauftragten hervor. Eine Mitwirkung nordkoreanischer Truppen in dem Krieg sei ein einseitiger, feindseliger Akt. Nach ukrainischen Angaben befinden sich bis zu 12.000 nordkoreanische Soldaten in Russland. Einige sollen schon im Kampfgebiet in der Region Kursk angekommen sein. Bei einer internationalen Geberkonferenz für den Libanon in Paris sind rund 1 Milliarde Euro zusammengekommen. Rund 800 Millionen davon sollen für humanitäre Hilfe verwendet werden. Der Rest geht an die Armee des Landes, um die Hisbollah-Miliz in Schach zu halten. Aus Paris, Caroline Diller.
Es war der libanesische Premierminister Najib Mikati, der zum Abschluss der Konferenz als erster das Wort ergriff. Die Konferenz habe gezeigt, dass die internationale Gemeinschaft den Libanon und dessen Bevölkerung unterstütze, so Mikati. Neben der humanitären Hilfe ging es auch darum, zumindest Ansätze einer diplomatischen Lösung für den Krieg zwischen Israel und der Hisbollah zu finden. Nach einer Zählung der AfP, die sich auf offizielle Daten stützt, sind im Krieg zwischen Israel und der Hisbollah im vergangenen Monat mehr als 1.500 Menschen im Libanon getötet worden.
In der Fußball-Europa League hat Hoffenheim eine Niederlage einstecken müssen. Die TSG verlor beim FC Porto mit 0:2. Zuvor hatte Frankfurt gegen den lettischen Meister Rīgas FS mit 1:0 gewonnen. In der Conference League hat Heidenheim einen Auswärtssieg gefeiert. Das Team gewann beim zyprischen Club Paphos ebenfalls 1:0. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Norddeutschland, in der Nacht meist klar, Tiefstwerte 11 bis 5 Grad. Morgen nach Nebel heiter, im Süden und Westen noch trüb, 14 bis 21 Grad. Am Samstag freundlich bei 13 bis 21 Grad und am Sonntag ist es überwiegend trocken, die Höchstwerte dann 14 bis 21 Grad. Das ist 23:03 Uhr.